Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Das ist die Woche quasi, also eure Woche, meine Woche zusammengefasst in diesem Podcast und ich freue mich drauf. Es war ja eigentlich eine schöne Woche. Also ich habe es sehr genossen, die Sonne endlich mal nach gefühlt in einem halben Jahr Regen. Gut, dass das jetzt schnell wieder vorbei war, ist leider schade. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht bringt der Juli ja mehr Glück. Ich habe aber viel gelesen in der Zeit. Also sowohl in der Sonne als auch, wenn es Regenwetter war. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als in der Sonne zu lesen und draußen zu lesen. Und deshalb habe ich ein fantastisches Buch für euch, das ihr unbedingt auch lesen möchtet, das ist richtig was fürs Herz. Ein wundervolles Buch habe ich diese Woche gelesen. Unser Tag ist heute von der französischen Bestseller-Autorin Virginie Grimaldi. Jeanne ist 74 und hat kürzlich ihren Mann verloren. Iris ist 33 und schwanger. Sie ist in einer toxischen Beziehung daraus geflohen und versteckt sich in Paris und sucht nach einer Unterkunft. Und da ist Theo. Er ist 18 und Konditorlehrling. Er hat Jahre im Heim und eine desolate Kindheit hinter sich und sucht ebenfalls nach einer Bleibe. Jeanne, die Geldsorgen hat, kommt auf die Idee, in ihrer großen Pariser Wohnung Untermieter aufzunehmen. Und so findet sich eine ungewöhnliche WG, die bald ganz viel mehr wird, nämlich eine Ersatzfamilie und aus der Freunde fürs Leben werden. Die ersten Sätze. Jeanne, heute ist der große Tag gekommen. Jeanne hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie steckte sich das Haar hoch und befestigte den Schleier mit Haarklammern. Ihre Hände zitterten leicht, deshalb war es nicht ganz einfach. Trotz der vielen Angebote von allen Seiten hatte sie darauf bestanden, bei den Vorbereitungen alleine zu sein. Sie wusste, wie wichtig dieser Augenblick war, dieser Schlüsselmoment, der sich tief ins Gedächtnis eingräbt und es nie mehr verlässt. Und sie wollte sich ihm ganz und gar und ohne Ablenkung hingeben. Die Junisonne, die durchs Fenster fiel, überflutete das Eichenparkett ihres Schlafzimmers. Diese goldene Pfütze war der liebste Platz in ihrer Wohnung. Es ist ein einfühlsames, ein berührendes Buch, das sich wie Balsam auf die Seele legt. Es erzählt vom Leben und von echten Freunden, die man manchmal ganz unverhofft findet. Unser Tag ist heute von Virginie Grimaldi ist bei Penguin erschienen und zwar als Paperback und als E-Book. Diese Woche habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht schon 15 Jahre her sein. Doch, es ist 15 Jahre her, seitdem Michael Jackson gestorben ist. Und ich zumindest weiß noch genau, wie das damals war. Und eigentlich haben wir alle damit gerechnet. Und trotzdem waren wir furchtbar erstaunt, als es dann plötzlich passierte. Und auch betroffen. Also ich war betroffen. Für mich ist das ein sehr, sehr großer Künstler gewesen. Natürlich auch ein Mann mit vielen, vielen, vielen Schatten. Und deshalb finde ich, gebührt Post von Martina, durchaus heute mal Michael Jackson. Lieber Michael Jackson, ich konnte es kaum glauben, als ich diese Woche gelesen habe, dass es jetzt schon 15 Jahre her ist, seitdem du gestorben bist. Ich konnte mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Fast jeder von uns hat das irgendwie kommen sehen, aber als es dann passierte, stand die Welt einen Augenblick lang still. Was warst du für ein genialer Musiker und was warst du für ein zerbrochener Mensch? Du warst eine Legende, der King of Pop. Du warst extrem, du warst exzentrisch. Es gab schwere Vorwürfe gegen dich. Es ging um sexuelle Belästigung und den Missbrauch Minderjähriger. Du warst ein Musikgenie und dein Vermögen soll bei rund 1 Milliarde Euro gelegen haben. Ich glaube, dass du in deinem Innern immer ein Kind warst. Ein Peter Pan, der nicht erwachsen werden wollte, der sich einen Privatzoo aufbaute und im Disney Wonderland lebte. 3 Kinder hast du, Paris, Prince und Biggie. Der Junge, den du damals in Berlin aus dem Fenster gehalten hast. Da war er 9 Monate alt und hatte den Spitznamen Blanket, Decke, weil du immer mit einer Decke sein Gesicht bedeckt hast. Selbst ein Kinderstar hat der Erfolg deine Seele kaputt gemacht, davon bin ich überzeugt. Drogen- und Medikamentenmissbrauch war für dich an der Tagesordnung. Daran bist du auch gestorben. Eine akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Zusammen mit Valium löste es einen Herzstillstand aus. Du bist einfach nicht mehr aufgewacht. 15 Jahre ist das jetzt her und immer noch weiß jeder, wer du warst. Eine tragische Figur, ein König, ein Perfektionist, ein verwirrter Mann. Ich hoffe, dass deine Kinder ihren Weg gehen. Und ich hoffe, dass du in einer Welt bist, in der es einen Moonwalk und eine Neverland Ranch gibt. Liebste Grüße, deine Martina. Kennt ihr das auch? Gibt es für euch so Erinnerungen an eure Kindheit, die unmittelbar mit Sommer verknüpft sind? Ich habe da so ein paar ganz, ganz, ganz tiefe Erinnerungen und ein paar Dinge, die ich nicht mehr missen möchte, wenn Sommer ist. Ich spreche jetzt mal mit meinem Freund Arne Waag drüber, mal gucken, ob der sowas auch hat. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir im Norden war, aber hier war die Woche mal echt schön und heißes Wetter.
Ja, hier auch. Noch heißer als es hier. Boah.
Echt?
Und es ist so ein schwüles Wetter. Ja. Da bin ich ja nicht so ein Freund von. Ne? Aber ich will nicht meckern.
Nee, mecker bitte nicht, weil sonst kommt direkt wieder, also hier war schon der Regen. Und das sieht für die nächsten zwei Wochen wieder ein bisschen mau aus. Aber
ja, hier auch.
Gut, deshalb möchte ich mit dir vom Sommer träumen. Und als es so schön war, da habe ich so gedacht, boah, das ist so, Sommer ist so was, was du auch so mit Kindheit verbindest und mit den Gerüchen. Wenn ich zum Beispiel, das hört sich jetzt doof an, aber wenn ich Sonnencreme und Fritten rieche, bin ich,
glaube ich,
im Freibad und finde es großartig. Und diese Sommererinnerung, was hast du da? Erzähl mir mal.
Da fällt mir sofort ein, wir sind mit meinen Eltern, also meine Familie früher, als wir noch Kinder waren, da sind wir nach Dänemark gefahren, in so ein kleines, süßes Ferienhaus direkt am Strand. Und da gab es halt jeden Tag so ein ganz typisches dänisches Softeis.
Mhm.
Das besteht aus, in erster Linie aus Sahne und aus Zucker, dann wieder Zucker und Sahne. Das ist so unfassbar lecker. Und als Kind konnte ich das halt auch literweise saufen und lecken.
Literweise, ja, genau.
Das liebe ich. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich nach Dänemark fahre, mache ich immer das, was meine Mutter früher gemacht hat, wo ich immer gesagt habe, nee, bah, wie ekelhaft, so ein Lakritzstreusel drüber machen. Auch so ein Vanilleeis, so Lakritzstreusel. Oh, das ist für mich jetzt der neue Sommer. Ohne die Streusel ist für mich der alte Sommer.
Süß, ja, das passt gut. Also ich habe das, wie gesagt, mit Fritten und mit Sonnencreme. Ganz massiv habe ich das auch noch mit Erdbeeren, weil die Erdbeeren gab es bei meiner Oma im Garten. Und letztens war ich in Trier auf dem Markt und die kommen ja vom Niederrhein und da stand ein Mann mit Erdbeeren und da war ein großes Schild drauf und da stand Erdbeeren vom Niederrhein. Und ich so, ich probiere jetzt eine und ich sag ihnen sofort, ob die vom Niederrhein kommen oder vielleicht doch aus Spanien.
Ja,
aber die waren vom Niederrhein, die haben fantastisch geschmeckt. Also das sind so Erinnerungen, die man dann hat, diese, aber auch nicht nur der Geschmack, sondern der Geruch von den Erdbeeren. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn du frische Erdbeeren riechst. Das ist so mein Kindheitsding.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Also ich muss mal nach Dänemark, nehme ich aus unserem Gespräch mit und dieses Softeis probieren.
Und ich muss mal an den Niederrhein.
Bitte.
Wegen der Erdbeeren.
Ja, da musst du unbedingt hin, dann führe ich dich darum. Das wird fein.
Oh ja.
Ja.
Haben die auch Softeis?
Die haben auch Softeis, aber nicht so gut.
Ja, das ist natürlich schade. Aber dafür sind die Erdbeeren besser, weißt du?
Genau. Okay. Schöne Woche.
Dir auch noch einen schönen Restsommer.
Heinz Hönig ist seit mittlerweile 2 Monaten auf der Intensivstation einer Berliner Klinik. Nach der Entfernung seiner Speiseröhre muss er jetzt fit werden für die lebensrettende Operation seiner Aorta. Die Familie gibt ihm Kraft. Seine Frau Annika und sein großer Sohn Giuliano waren jetzt schon oft bei ihm, aber der Kleinste, Gianni, 1 Jahr alt, durfte diese Woche auch zum ersten Mal mit zum Papa. Und Heinz hat vor Glück geweint und der Kleine wollte die Hand seines Vaters gar nicht mehr loslassen. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass alles gut geht und ich weiß, Liebe ist die beste Medizin. Dschungelstar Laila ist eine richtige Freundin. Sie schenkte ihrer besten Freundin Rebecca jetzt eine 13.000 Euro teure Brust-OP. Rebecca hat sich vor einiger Zeit in der Türkei die Brüste machen lassen und das war keine seriöse Klinik. Es gab dann auch noch mal 2 Nachoperationen. Auch da gab es Stress und jetzt reichte es Laila. Die machte sich solche Sorgen um ihre Freundin und wollte, dass sie bestmöglichst betreut wird. Deshalb schenkte sie ihr jetzt die Brust-OP. Ganz toller Zug, finde ich. Wieder schlimme Nachrichten gab es diese Woche von den englischen Royals. Prinzessin Anne liegt im Krankenhaus. Sie hatte einen Unfall auf ihrem Landsitz Catcombe Park und erlitt leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung. Man vermutet, dass es sich um einen Unfall mit Pferden handelte. Auch wenn der Palast bisher nichts Genaues mitteilte, wird trotzdem vermutet, dass sie von einem Pferd einen Tritt erhielt. Sie ist eine leidenschaftliche Reiterin und die Ärzte gehen davon aus, dass wohl nichts Schlimmes zurückbleiben wird. Ein Fernsehdrama über Trauer und Neuanfang gibt es am Freitag um 19:45 im Ersten. Das heißt Eine Liebe später. Und da geht es um die Witwe Julika, die frisch verliebt ist. Und das ist eine ganz schwierige Situation für sie, ihre Kinder und ihre Schwiegereltern. Knapp 2 Jahre ist es her, dass Michael bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und Witwe Julika und die beiden gemeinsamen Kinder leben immer noch im Haus auf dem Grundstück von Michaels Eltern. Als sich Julika unverhofft in den Fahrradstadtführer Konstantin verliebt, wirft das alle 3 Generationen aus der Bahn. Während Sohn Max sich für die Mama freut, ist Tochter Leni sauer über den Eindringling. Und der von Trauer zerfressene Schwiegervater Georg, der wirft Julika vor, seinen Sohn ersetzen und vergessen zu wollen. Das ist ein wundervolles Drehbuch und das ist ein sehr ernstes Thema. Es drückt aber nicht auf die Tränendrüse und alle Charaktere sind lebensnah und nachvollziehbar. Das ist ein sehr berührender Film, der sich auf Wesentliches konzentriert. Eine Liebe später kommt um 19:45 am Freitag im Ersten und dann natürlich auch in der ARD Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Sie ist schon eine Freundin geworden, die Frauke Bagusche, Meeresbiologin und schreibt fantastische Bücher. Ihr neuestes heißt Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten. Liebe Frauke, herzlich willkommen in der Martina Stratenshow.
Hallo Martina, schön hier zu sein.
Ja, finde ich auch. Du hast so ein schönes Buch geschrieben. Also Meeresschildkröten hatte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm, weißt du? Aber als ich in das Buch eingestiegen bin, habe ich gedacht, sag mal, warum eigentlich nicht?
Eben.
Was hat dich bewegt, gerade über die Schildkröten zu schreiben?
Ich hatte lang hin und her überlegt, welches Thema ich nutze. Und da ist mir ein Thema eingefallen oder eine Tierart, von der ich weiß, dass eigentlich jeder sie lieb hat. Schildkröten, Meeresschildkröten. Ich kenne niemanden, der Angst vor Meeresschildkröten hat. Haie sind ja ein bisschen ambivalent, Delfine wissen wir schon auch so viel drüber. Aber bei Meeresschildkröten wissen wir einfach noch nicht so viel drüber. Und ich von groß und klein, alle lieben sie.
Das stimmt. Es ist ja auch ein Tier, dem man eine gewisse Weisheit zuspricht.
Genau.
Ein Alter zuspricht, was einen fasziniert. Da sprechen wir noch drüber. Wie hast du das denn recherchiert? Wo warst du überall?
Ich hatte ja während der Corona-Pandemie angefangen und da war Reisen ein bisschen schlecht.
Hm. Ich erinnere mich, du warst total frustriert damals.
Ja, furchtbar. Ja. Dann habe ich innerhalb Deutschlands recherchiert, wo haben wir Meeresschildkröten in Aquarien, auch wenn ich kein großer Fan von Aquarien und Zoos bin. So bin ich dann doch dahin und habe mir im Aquarium, im Meeresmuseum in Stralsund durfte ich 4 Meeresschildkröten kennenlernen. Das sind Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden dürfen und dort leben. Und dann habe ich ein bisschen was über die Tiere in Gefangenschaft erfahren. Das war aber natürlich nicht ausreichend genug. Was hatte ich noch gemacht? Ich habe mich mit dem Zoll in Verbindung gesetzt. Auch da durfte ich während der Pandemie hin und durfte einen Artenschutzspürhund bei der Arbeit begleiten. Denn auch ganz viele Produkte von Meeresschildkröten werden geschmuggelt. Mhm. Und dann habe ich natürlich meine Kontakte genutzt innerhalb der Meeresbiologinnenwelt und die Leute interviewt und gefragt. Und ich habe natürlich selber mit sehr vielen Tieren schon gearbeitet, während meiner Zeit auf den Malediven zum Beispiel.
Jetzt ist das ja teilweise auch eine bedrohte Tierart. Wie bedroht ist sie denn? Also wie ist der Zustand, der Ist-Zustand? Ist es schlimm? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, absolut. Also es gibt ja 7 Arten von Meeresschildkröten und die gelten entweder als gefährdet, als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Und nur von einer Art haben wir zu wenige Daten und da die gilt als data deficient. Also wir müssen uns schon große Sorgen um diese Tiere machen.
An was liegt es? Also das mit dem Schildblattpanzer, das haben wir, glaube ich, jetzt alle kapiert, ne?
Ja.
Dass das nicht schön ist, wenn man sowas hat. dass der Panzer am schönsten auf der Schildkröte ist.
Richtig.
Aber es ist natürlich vielleicht, kann ich mir vorstellen oder weiß ich auch, durch die Sachen, die finden im Wasser, oder? Und wo die sich um die rumschnüren, Fischernetze und so, ne?
Da sprichst du was an, weil gerade die Fischerei ist eigentlich die größte Bedrohung für Meeresschildkröten. Es landen hunderttausende Meeresschildkröten pro Jahr in Fischernetzen und sterben dort elendig. Und dann gibt es noch die Gefahr der alten Fischernetze, ja, die über Bord gegangen sind oder entsorgt wurden, die Geisternetze. Und die denken ja nicht daran, jemals ihren Betrieb einzustellen. Und auch da verheddern sich wirklich sehr, sehr viele Tiere, wie auch Meeresschildkröten rein. Mhm. Und dann fressen Meeresschildkröten all das, was ihnen vor den Schnabel schwimmt. Und auch, da gehört Plastik halt auch zu, ne?
Wenn ich nicht Radiomoderatorin und Autorin geworden wäre, dann wäre ich sehr gerne Meeresbiologin geworden.
Also ich glaube, von uns beiden hast du den sichereren Job.
Mein Gast der Woche ist Frauke Bagusche. Die ist Meeresbiologin und die schreibt so tolle Bücher. Sie hat gerade ein neues geschrieben, das im Ludwig Verlag erschien. Da geht es um die Nomaden der Ozeane, um das Geheimnis der Meeresschildkröten und darüber sprechen wir. Erzähl mal, warum findest du Meeresschildkröten so faszinierend? Was haben die für Geheimnisse? Sag uns mal eins, weil du sagst, boah, das ist unglaublich.
Also es ist schwer, sich auf eins festzulegen. Aber einmal finde ich es toll. Ich meine, die haben das Massensterben der Dinosaurier überlebt. Die Meeresschildkröten in der heutigen Form, wie wir sie kennen, die gibt es seit mindestens 120 Millionen Jahren. Das heißt, die sind durch Meere geschwommen, als die Dinosaurier noch auf dem Planeten waren. Und man, ganz ehrlich, das ist doch großartig.
Das stimmt, das ist wirklich großartig. Das sind Tiere, die die so weise aussehen, finde ich. Also man guckt so eine Schildkröte an und dann denkt man, boah, Methusalem, oder? Also ja, sind die auch weise? Sind die besonders schlau? Sind die?
Also als doof würde ich sie nicht bezeichnen.
Okay, wer ist doof im Meer? Gibt es im Meer Doofe?
Oh, da gibt es mit den einen oder anderen der Pattenfisch auf jeden Fall.
Aber die Meeresschildkröten gehören nicht dazu.
Nein, die gehören nicht dazu. Die können durchaus auch Leute schon erkennen, würde ich behaupten. Ich habe da jetzt zwar keine wissenschaftliche Studie gesehen, aber Meeresschildkröten gewöhnen sich im Wasser an Taucher. Und die wissen, da ist ein Taucher, vor dem muss ich keine Angst haben, dann bleiben sie auch da. Ne?
Sind die gefährlich? Also ich meine, die sehen schon so aus, dass die, wenn die so zuschnappen, dass sie wehtun könnten.
Naja, oder? Wenn du ein Schwamm bist oder eine Qualle, dann ja.
Nee, bin ich nicht. Also Schwamm weiß ich jetzt nicht, aber Qualle
auch nicht. Nee, die sind sehr friedfertig, ne, und schwimmen natürlich auch eher weg, wenn sie sich bedroht fühlen. Nichtsdestotrotz gibt es die ein oder andere Meeresschildkröte, die mal in eine Kamera gebissen hat vor lauter Neugier. Ne?
Wenn man denen so unter Wasser begegnet, du tauchst ja auch und du siehst sie ja dann, die sind so elegant. Also ich finde, die sehen an Land immer so ein bisschen aus,
stimmt,
ne? So ein bisschen trottelig so. Und sobald die dann im Wasser sind, dann scheinen die zu schweben.
Die sind ja auch perfekt an das Wasser angepasst, ne? Durch ihre stromlinienförmige Aufbau, flache Schale, die Flossen, ja, also die sind richtig schnell im Wasser. So eine Lederschildkröte kann bis zu 35 Stundenkilometer schnell schwimmen.
Ja? Echt?
Ja, ist das schnellste
Mofa.
Das ist die schnellste Reptil, ja, schnellste Reptil der Welt. Also
Wahnsinn.
Das ist ja.
Und warum werden die so alt?
Warum? Also ich meine, so alt werden sie jetzt nicht mehr aufgrund der vielen Gefahren. Ne?
Aber sie könnten.
Sie könnten sehr alt werden. Also ich würde sagen, so im Durchschnitt zwischen so 50 Jahre, wenn man mal alle Arten zusammenpackt, wie alt die werden können, das ist schon eine Menge für ein Reptil. Ne?
Feinde, außer uns natürlich, der ist Staatsfeind Nummer eins.
Ja.
Was, Haie wahrscheinlich?
Ja,
oder?
Genau, Haie im Erwachsenenalter und wenn sie gerade geschlüpft sind am Strand, ja. Möwen, Kojoten, Geisterkrabben zum Beispiel, kaum sind sie im Wasser, warten da die nächsten Raubfische oder auch Seevögel auf sie für den nächsten Snack. Also die haben sehr viele Feinde und man sagt, dass wenn von 1000 geschlüpften Meeresschildkröten Babys überlebt eine oder schafft es eine bis ins fortpflanzungsfähige Alter.
Das ist so faszinierend, dein neues Buch. Es heißt Nomaden der Ozeane. Und da geht es eben um Meeresschildkröten. Und wir haben eben schon mal über diese Eiablage am Strand geredet. Ich habe das mal gesehen.
Wo denn?
In der Türkei und in Mexiko.
Toll.
Und da waren die so Bereiche abgesperrt, wo die Meeresschildkröten dann zur Eiablage hingehen. Und ich habe dann tatsächlich, wir haben da gewacht. Das ist jetzt auch schon 300 Jahre her, aber es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und wir haben dann nachts, wir wussten ungefähr wann, und wir haben da gewartet. Wir haben die Babys tatsächlich schlüpfen sehen und ins Wasser laufen. Und das war so ein Moment, das sind so Momente, die bleiben in dir für immer.
Ja.
Und ich hatte so Angst, ich hätte die am liebsten alle einzeln da reingetragen. Nun war da ja außer uns keiner, aber ich wusste, sobald die im Wasser sind, schießen auch schon die Feinde aus allen Ecken, oder?
Das stimmt, ja. Die stehen auf dem Speiseplan von extrem vielen Tieren natürlich. Aber wie gesagt, ne, die ein oder andere schafft es ins Erwachsenenalter.
Es sind ja auch viele Eier, die da liegen. Ne?
Ja, also im Durchschnitt um die 100 oft, ne?
Aber trotzdem ist es so, dass gerade diese Eiablage am Strand ja schon die erste Hürde ist. Ne?
Wie meinst du das?
Ja, für die Babys, also die erste Hürde zu überleben.
Ach so,
die haben ja kein leichtes Leben, für Meeresschildkröten, wenn man das mal so sagen kann.
Nee, das stimmt. Also da haben sie es nicht so gut getroffen. Die müssen sich erstmal ausbuddeln, das dauert. Und kaum, dass sie das getan haben, wenn sie nämlich nicht an bewachten Stränden schlüpfen, dann warten da schon die Räuber, ne?
So, wenn sie nicht bei Martina schlüpfen?
Richtig.
Das war echt krass. Aber es gibt so viele unterschiedliche Arten, 7 Stück.
Ja.
Gibt es Meeresschildkrötenarten? Wie unterscheiden die sich denn? Was sind so diese Merkmale?
Also in vielerlei Hinsicht unterscheiden sie sich. Einmal in der Größe, dann in der Körperform, also in der Form des Panzers. Das sind so leichte Unterscheidungsmerkmale. Tatsächlich unterscheidet man die aber primär an der Anzahl der Schilde auf dem Panzer und der Schilde im Kopf.
Okay, also diese Zeichnung quasi.
Ja, genau.
So nennt man die Schild.
Die nennt man Schild, das sind die Schuppen, ne? Mhm. Und die sind so individuell wie unser Fingerabdruck, die an den Seiten des Kopfes, ne?
Okay,
die nutzen dann Wissenschaftler zur Identifikation.
Und die wandern.
Richtig.
Das heißt ein Buch Nomaden der Ozeane.
Ja.
Wie orientieren die sich an den Gezeiten oder am Magnetismus, Erde, Mond, Sonne, Sterne?
Das ist eine ganz spannende
Sterne.
Frage und die hat Wissenschaftler wirklich viele, viele Jahrzehnte beschäftigt. Und jetzt erst findet man so die ersten Ansätze. Ne? Man hat herausgefunden, dass sich Meeresschildkröten am geomagnetischen Muster der Erde orientieren, das auch so individuell wie unser Fingerabdruck für die verschiedenen Regionen sind. Das heißt, schlüpft eine kleine Meeresschildkröte, prägt die sich dieses Muster ein und findet Jahrzehnte später wieder genau dorthin zurück.
Oh nee,
zurück.
Oder?
Doch.
Die kommen an denselben Strand zurück, an dem sie geschlüpft sind.
Die meisten, ja.
Nee,
doch, die
Wahnsinn.
Haben so ein inneres GPS-System.
So nach Hause telefonieren. Was, die sehen ja auch ein bisschen aus wie E.T.
Nee, die sind schöner als E.T.
Ja, aber so ein bisschen hat E.T. was von denen.
Stimmt.
Was ganz, ganz dramatisch ist, ist ja, dass unsere Meeresschildkröten sehr, sehr bedroht sind aus vielen Gründen.
Mhm.
Das hat was mit dem Plastik im Wasser zu tun. Das hat was mit der Fischerei und den Netzen zu tun. Und das hat auch was mit dem Schild. Sag's mir nochmal,
Schildpatt.
Das ist so lustig. Ich will immer Schildplatt sagen.
Ja.
Schildpatt.
Ja.
Also dem Panzer.
Mhm.
Und ich habe bei dir im Buch gelesen, dass es eine Studie gab, 2019. Und da ist es so, dass von 1844 bis 1992 9 Millionen echte Karettschildkröten wegen des Panzers erlegt worden sind.
Ja.
Das ist der Hammer.
Das ist absolut schockierend. Und die Tatsache ist, die werden ja bis heute noch gejagt, genau dafür, für Ziergegenstände oder als Schmuckgegenstände. Und ich habe sehr viele dieser Gegenstände beim Zoll in Frankfurt gesehen zum Beispiel. Das hat mich sehr schockiert.
Weißt du, früher, also meine Oma, also ich sage das jetzt mal so, aber die war total stolz, weil die einen echten Schildpattkamm hatte.
Ja.
Und es war so ein Luxusgegenstand, so wie wir jetzt heute sagen würden, keine Ahnung, Parfüm von XY oder so. Die war so stolz darauf und das kann ich jetzt im Ansatz verstehen früher, aber heute noch, ist es heute noch so?
Das ist heute
das immer noch
so.
Geschmuggelt?
Ja, das wird noch geschmuggelt. Man muss nur an Flughafen von Male gehen, Malediven, hinter dem Zoll kriegt man Ziergegenstände davon. Und
nicht dein Ernst.
Doch, und Haifischgebisse. Ist ja auch alles illegal. Und wenn die Leute das dann dort kaufen, weil sie davon ausgehen, da wird der hinterm Zoll verkauft, darf ich ja kaufen, können sie halt in Deutschland tatsächlich dafür belangt werden.
Das heißt, wenn ich dann in Deutschland wieder einreise, und dann kannst du ja durch die 2 Bereiche gehen, hast du was zu verzollen oder nicht, und dann gehst du locker durch und dann sagen die halt mal kurz,
Richtig. Kontrollieren
deinen Koffer, finden was.
Ja.
Und dann kostet das richtig Asche.
Das kostet richtig viel Geld, ja.
Was glaubst du, wie sieht die Zukunft der Meeresschildkröten aus?
Da bin ich, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass die Zukunft positiv ist, aufgrund der Publicity, die diese Tiere jetzt auch endlich bekommen, durch Bücher, durch Medien etc. Tatsache ist aber, nach wie vor wird sehr viel gefischt und das ist eine der Hauptbedrohungen für den Fortbestand dieser Tiere. Und auch der Klimawandel macht den Tieren, macht den Beständen zu schaffen. Und das ist einfach eine vielschichtige Anstrengung von vielen Seiten, um diese Tiere, die Bestände zu schützen. Das machen tolle Organisationen, schützen diese Tiere. Und auch da verzeichnet man große Erfolge. Insofern macht das schon mal Hoffnung.
Was kann jeder Einzelne von uns tun? Weniger Fisch aus so Gebieten kaufen, also ich sag mal
auf die Fischereimethode
und so.
Achten. Das ist ganz, ganz wichtig. gucken Sie sich vielleicht einen Bioland-zertifizierten Fisch an. Das ist, ne, das ist ein ordentlich gefangener Fisch und der hat kaum Beifang. Weniger Plastikmüll konsumieren und produzieren, den CO2-Fußabdruck verringern im täglichen Leben. Das sind aber Dinge, die man ja sowieso machen sollte im Hinblick auf den Klimawandel. Aber auch das wird den Meeresschildkröten helfen.
Ich würde mich freuen, weil ich habe in deinem Buch so viel gelernt und das sind so faszinierende Tiere, die Nomaden der Ozeane. Dieses Buch ist toll, Frauke. Ich bin ganz begeistert davon. Ich sag nochmal, wie es heißt. Frauke Bagusche, Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten im Ludwig Verlag erschienen. Danke, dass du mein Gast warst heute. Es war toll.
Vielen Dank, Martina. Es war wirklich schön.
Was für ein schönes Gespräch mit Frauke Bagusche. Ich für meinen Teil werde anders aufs Meer gucken, wenn ich in ein paar Wochen da bin. Ich bin zwar nicht irgendwo, wo es großartig viele, ich weiß gar nicht, ob es an der Nordsee Meeresschildkröten gibt. Ich denke mal nicht, aber Fakt ist, ich bin nicht irgendwo, wo es die gibt. Aber ich weiß, dass es viele andere Tiere im Meer gibt und die gilt es eben zu schützen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das war es jetzt auch schon für mich. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch. Sei gut zu Menschen. Man wird sich an deine Freundlichkeit erinnern und an deine Menschlichkeit, nicht an deine tolle Karriere oder an die Designerkleidung, die du getragen hast. Das ist allerdings mal Tatsache wahr. Daran wird man sich wahrscheinlich nicht erinnern. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine fantastische Woche, macht es euch schön, genießt die Zeit und denkt dran, immer freundlich bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch.
Radio Salü, die Martina Straten Show.